1. Thessaloniker, Kapitel 5, ab Vers 16. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das sind drei gute Gewohnheiten. Und das ist der Wille Gottes für jeden Gläubigen in der Gemeinde Jesu Christi. Freude, Gebet und Dankbarkeit. Und diese drei Dinge sind ja untrennbar miteinander verbunden. Das eine hängt vom anderen ab. Wenn ich mich alle Zeit freue, wenn ich mich alle Zeit freuen würde, wäre ich alle Zeit dankbar. Und dann würde ich auch ohne Unterlass zum Herrn beten. Ist eigentlich logisch, oder? Also wir merken, diese drei Dinge kann man ja gar nicht voneinander trennen. Fehlt mir die Freude, dann bin ich unzufrieden. Dann bin ich undankbar. Ja, wie kann ich dann Gott loben und preisen? Also wir merken, diese drei Dinge gehören zusammen. Und das sehen wir auch an einer anderen Stelle im Philipperbrief. Die möchte ich auch am Anfang lesen. Philipper 4, diese bekannten Verse. Drei Dinge gehören zusammen. Paulus sagt hier im Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst allen Menschen erfahren, der Herr ist nah. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Das sind alle drei Dinge genannt. Ne? Christen sind die einzigen Menschen, das behaupte ich jetzt, Christen sind die einzigen Menschen, die sich alle Zeit freuen könnten, die alle Zeit dankbar sein könnten, die alle Zeit Gott loben und preisen könnten. Unabhängig, völlig unabhängig von den Umständen, in denen wir leben. Das ist die Realität. Denn jedes Kind Gottes kann aus jeder Not, aus jedem Schmerz, aus jeder Enttäuschung ein Gebetsanliegen machen. Das tut der Ungläubige nicht. Wenn er mit Flehen und Danksagung zu ihm kommt, kann er sich auch darüber freuen, dass er genau weiß, dieser Gott hat die Macht, den Sturm zu stillen. Also wir merken, diese drei Dinge sind untrennbar miteinander verbunden. Und wenn wir das tun, wenn wir uns freuen im Herrn und wenn wir aus der Sorge, die ich gerade habe, aus der Enttäuschung, aus dem schweren Gerade, wo ich drin stehe, ein Gebet mache und permanent ständig zu ihm flehe, mit Danksagung, dann habe ich einen Frieden, der allen Verstand übersteigt. Da steht nicht, dass dann das Problem gelöst ist. Das steht nicht da. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren. In Christus Jesus. Also davon hängt es ab. In Christus Jesus. Freut euch im Herrn. Alle Zeit. Wenn wir jetzt noch beachten, das schreibt nicht ein Gläubiger, der bereits im Himmel ist und dort eine unaussprechliche und herrliche Freude kennt. Das schreibt nicht jemand, der deshalb keine Nöte und keine Schwierigkeiten, keine Schmerzen, keine Enttäuschung mehr kennt. Er kennt noch das Notvolle. Er kennt noch das, was wir auch kennen, der Paulus. Ne? Und Paulus sitzt jetzt nicht gerade in einer wunderbaren, schönen, warm geheizten Ferienwohnung, sondern er sitzt im Gefängnis, als er das schreibt. Er hat den Prozess vor sich, wo er noch nicht weiß, wird er getötet oder nicht getötet. Und da schreibt der Paulus, freut euch alle Zeit im Herrn. Also er weiß, von was er redet, oder? Er kennt noch Versagen, als er das schreibt. Er kennt noch das Enttäuschende, wenn er an manche Gemeinden denkt, an die Zustände denkt, an das Versagen der Geschwister denkt. Er kennt all diese Dinge. Und trotzdem fordert er uns auf, freut euch alle Zeit im Herrn. Denn er schreibt von einem Frieden, der allen Verstand übersteigt. Warum? In ihm. In ihm gibt es eine Quelle der Freude, die völlig unabhängig ist von all dem, was du gerade erlebst. Als ich die Woche an diesem Text saß, habe ich etwas erlebt, das hat mich überhaupt nicht erfreut. Es hat mich sogar runtergezogen. Da denke ich, und jetzt sollst du am Sonntag über die Freude sprechen. Da entsteht ein Kampf, oder? Das ist gar nicht so einfach dann. Aber der Text von heute, und ich werde nur über den ersten Aspekt was sagen, freut euch alle Zeit. Paulus, wie meinst du das eigentlich? Freut euch alle Zeit. Der fordert uns auf, beständig, ohne Ausnahme, sich zu freuen. Dazu werden wir hier aufgefordert. Wir dürfen die Wirklichkeit nicht übersehen. Wir dürfen die Realität nicht übersehen. Es ist gar nicht so einfach. Es ist schwer, sich alle Zeit zu freuen. Aber es ist auch Realität. Es gibt Menschen, die scheinbar immer sich freuen. Kennt ihr solche? Die irgendwie so eine freundliche Ausstrahlung haben. Egal was passiert, sie strahlen. Irgendwie strahlen die immer. Sie haben immer so ein Lächeln auf den Lippen. Ne? Das sind schon zu beneiden, die Menschen. Und dann gibt es andere, die sind so richtig kühl, distanziert, reserviert. Und die gehen immer so mit einem traurigen Blick durch die Welt. Kennt ihr die? Also ich habe einen Hauskreis gemacht, viele Jahre. Und da waren zwei Schwestern, die haben das perfekt, vollkommen ausgelebt. Die Extreme, ne? Die eine so und die andere so. Vor kurzem, vor ein paar Monaten, habe ich sie beide wieder getroffen. Es hat sich nichts geändert. Es ist immer noch so. Aber warum? Es sind Charaktereigenschaften, ne? Es sind Charaktereigenschaften. Es wäre doch schön, wenn alle hier nur strahlen würden, oder? Aber es ist nicht so. Die meisten Menschen, die schwanken so, ne? Die freuen sich und dann sind sie wieder traurig. Also da gehöre ich dazu. Je nach Situation. Gerade was ich erlebe, das wirkt sich bei mir aus. Entweder ich freue mich darüber oder ich bin traurig darüber. Und das ist die Normalität. Völlig normal. Ich muss nicht immer lächelnd durchs Leben gehen. Das steht nirgends in der Bibel. Ach, halt. Wir sollen uns alle Zeit freuen, gell? Das steht ja nicht, ich muss immer lächeln. Stimmt das? Ich muss nicht immer gute Gefühle in mir haben. Ja, überleg doch mal, wenn ich Schmerzen habe. Ich freue mich doch nicht über die Schmerzen. Oder machst du das? Wenn dich dein Arbeitskollege, dein Mitschüler oder irgendein Verwandter oder irgendein Gläubiger in der Gemeinde gerade ärgert, dann freust du dich darüber, oder? Niemals. Also ich nicht. Du? Nö, glaube ich nicht. Ja, aber er sagt, aller Zeit. Guck mal, es gibt Menschen, wenn Deutschland Fußballweltmeister wird, das habe ich auch schon selber erlebt, Euphorie ohne Ende. Und wenn mein Beruf befördert wird oder mehr Geld bekommt, ach, was ist das für ein freudiges Erlebnis? Und im nächsten Augenblick kriegst du einen Anruf, deine Frau hatte oder dein Ehepartner gerade einen Unfall mit dem Auto. Und dann stürzt die Freude wieder ab. So lebt die Welt, ne? Das ist normal. Aber ich bin froh, dass die Bibel im Prediger genau das schreibt. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit, stimmt's? Absolute Realität. Es gibt Zeiten, wo wir weinen und es gibt Zeiten, wo wir lachen. Hat Jesus Christus auch geweint? Selbstverständlich. Über Jerusalem, über die Verlorenheit dieser Juden hat er geweint. Und wir werden gleich noch hören von der Freude des Herrn. Er kennt genauso wie wir beides. Deshalb lasst uns einmal prüfen, was meint denn die Bibel damit? Ist doch ein wunderbarer Text für den Anfang des Jahres. Ne? Gute Vorsätze? Lasst uns freuen im Herrn aller Zeit. Das wäre doch ein wunderbarer Vorsatz. Ne? Freude, fröhlich sein. Oder Vergnügen an etwas haben. Etwas gern haben. Mit etwas zufrieden sein. Bin ich zufrieden? Römer 14, was sagt das Wort Gottes? Römer 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Freude im Herrn, Freude im Heiligen Geist. Früher hatte ich Freude an den Dingen dieser Welt. Essen und Trinken, ne? Ist natürlich, ich esse ja auch und trinke. Und freue mich an ein gutes Essen, ist doch keine Frage. Aber nicht Freude an diesen vergänglichen Dingen dieser Welt, sondern Freude, die kommt aus der Gerechtigkeit, aus dem Frieden. Wenn ich in Ordnung bin mit Gott, wenn ich im Lichte wandle, wie er im Lichte ist, dann lebe ich in der Gerechtigkeit. Und daraus kommt der Friede Gottes in meinem Herzen. Wenn ich in der Sünde lebe, habe ich Unfrieden. Das ist doch absolut logisch. Das heißt, die Art und Weise, wie ich vor Gott lebe, dann kann der Geist Gottes die Frucht der Freude wirken. Wo hat denn die Freude begonnen, die Bibel meint? Wann haben wir zuerst einmal die Freude erlebt? Im Herrn. Wann haben wir zum ersten Mal die Frucht der Freude, gewirkt durch den Geist in unserem Leben, erlebt? Diesen Augenblick habe ich nie mehr vergessen in meinem Leben. Und ihr auch nicht, oder? Hoffentlich. Apostelgeschichte 16. Pfingsten 1989 war der Moment, wo ich zum ersten Mal diese Freude erlebt habe. Vers 34. Der Kerkermeister, ein Wunder ist geschehen, dort in dieser Mitternacht. Und der Kerkermeister fragt, was muss ich tun, ihr Herren, um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und dann steht in Vers 34, und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, an was denn? Dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Das war die Freude, die zum ersten Mal am Tag, in dem Moment der Wiedergeburt entstanden ist. Glückselig sind, die genau wissen, dass ihre Sünden vergeben sind, ihre Schuld zugedeckt ist. Römer 4, ne? Glückselig sind die, ihre geistige Armut erkannt haben, wie es in der Bergpredigt steht. Dadurch wurden sie gerettet. Das ist eine Freude, die völlig unabhängig ist von allen Umständen des Alltags. Und diese Freude könnte immer erhalten bleiben. Deshalb, ich habe ja vorhin in der ersten Stunde, da ist mir dieser Gedanke dann gekommen, sogar der Herr Jesus hat sich gefreut, als er an dieses Kreuz ging, weil er den Blick gewendet hat in die Zukunft, dass auch ein Wolfgang Kaiber und Hunderte und Tausende und Millionen von anderen gerettet wurden. Das war der Grund seiner Freude, dass er an dieses Kreuz ging. Und wie sehr sollte ich mich freuen an dieser Errettung? Und ich sollte niemals kleiner werden. Aber es ist ganz schön schwierig. Diese Freude über die Erlösung, die verschwindet manchmal mit der Zeit. Je nachdem, mit was mein Herz gefüllt ist. Je nachdem, was meine Augen sehen. Je nachdem, was ich gerade erlebe. Nicht nur die Erlösung, das ist ja nur das Erste. Wie reich sind wir eigentlich gesegnet? Wie reich sind wir denn geworden? Wir sind die reichsten Menschen dieser ganzen Erde. Hat er uns nicht alles geschenkt in seinem Sohn? Haben wir nicht Überfluss in unserem Leben? Können wir uns daran jetzt gerade, jetzt in diesem Moment erfreuen? Und diese Dinge sind unabhängig von den Umständen. Oder wenn ich dran denke, wenn ich jetzt sterbe, in den letzten eineinhalb Jahren denke ich viel mehr ans Sterben, was wartet auf mich und auf dich eine Herrlichkeit? Eine unaussprechliche Herrlichkeit wartet auf uns. Aber lasst uns nicht vergessen, wir haben jetzt schon, hier schon, die Herrlichkeit Gottes in uns. Kolosser 1, 27, ne? Er wohnt in uns. Die Herrlichkeit Gottes wohnt in uns. Das ist die Quelle der Freude, die niemals versiegt. Die fließt beständig. Die Freude dieser Welt ist ganz kurz und schnell vorübergehend. Aber unsere Freude bleibt beständig. Hier und in der Ewigkeit. Dort gibt es eine unaussprechliche, herrliche Freude. Was für ein gewaltiger Unterschied zu den Menschen dieser Welt. 1. Johannesbrief, Kapitel 1. 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Johannes schreibt ja hier diesen Brief, und es sprudelt einfach nur so aus ihm heraus. Er fließt über von dem, was er erlebt hat, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir betastet haben. Ja, was denn? Hat das ewige Leben, Jesus Christus. Und dann schreibt er im Vers 3, was wir gesehen und gehört haben. Das verkündigen wir euch. Aus welchem Grund? Damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Jetzt. Nicht in der Ewigkeit. Jetzt. Wenn du und ich ein Kind Gottes sind, wenn du und ich ewiges Leben besitzen in Christus, dann kennen wir das höchste Maß an Freude, das überhaupt nur geben kann. Und die kommt, woher? Aus der Gemeinschaft. Es gibt keinen zweiten Grund. Er kommt aus der Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn, Jesus Christus. Weil wir Gemeinschaft haben. Und diese Gemeinschaft haben wir beständig. Nur wir sehen es manchmal nicht. Das ist das Problem. Wir haben sie, die Gemeinschaft. Und aus dieser Gemeinschaft kommt eine völlige Freude. Und diese Gemeinschaft haben wir, auch wenn es durch die schwersten Zeiten des Alltags geht. Egal was passiert in meinem Leben, diese Gemeinschaft wird dadurch nicht gestört. Und dadurch kann ich diese vollkommene Freude in jeder Situation des Alltags haben. Wie könnte es auch anders sein? Der David schreibt im Psalm 16, vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Wenn ich zu ihm gehe, in seiner Gemeinschaft bin, dann habe ich dadurch die vollkommene Freude. Psalm 100. Das ist etwas Beständiges, etwas Dauerhaftes, etwas Bleibendes. Psalm 100. Jaucht dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Warum? Weil ich das Vorrecht habe, Gemeinschaft haben zu dürfen mit ihm. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Das ist der Grund meiner Freude. Dass ich erkenne, wer er ist, was er für mich getan hat. Und dann werde ich die Folge auch mit Freuden ihm dienen. Wenn ich vor sein Angesicht trete, dann ist die Freude unvermeidbar. Nur ich trete nicht immer vor sein Angesicht. Wenn man manchmal ein negatives Erlebnis hat, irgendetwas Schweres hat, da neige ich manchmal dazu, im Selbstmitleid zu versinken und zu denken, oh, habe ich es gerade so schwer. Und deshalb komme ich nicht zu ihm und sage, Herr, du siehst gerade, was ich erlebt habe, hilf mir doch. Schon ändert sich etwas, wenn ich zu ihm gehe. Und hör dir mal, was Jesus Christus zu uns sagt. Jesus Christus möchte, dass du und ich zu jeder Zeit diese Freude haben. Was für eine Freude? Seine Freude. Ja, was war denn seine Freude? Was war seine Freude? Sollen wir es lesen? Was seine Freude war? Mal sehen, ob das auch unsere Freude ist. Johannes 15. Der Herr Jesus wünscht uns diese vollkommene Freude, seine Freude. Vers 9, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Was war seine Freude? Hat die Gemeinschaft mit dem Vater. Die Liebe zu seinem Vater. Und deshalb war er gehorsam in allem. Gehorsam in allem. Und das führte ihn ans Kreuz von Golgatha. Die Liebe zu seinem Vater. Die Gemeinschaft mit seinem Vater. Den Wunsch in allem, was er tut, was er redet, ein Wohlgeruch für den Vater zu sein, das war seine Freude. Und jetzt sagt er, diese Freude soll in uns bleiben, diese völlige Freude. Er hatte alle Zeit völlige Freude in seinem Vater. Deshalb tat er den Willen des Vaters. Und davon hängt unsere Freude ab. Nicht von den Umständen, nicht von den Schwierigkeiten. Auch wenn ich völlig am Boden zerstört bin, habe ich Gemeinschaft. Und wenn ich auch in dieser Phase sagen kann, ich liebe den Herrn und ich bin bereit, weiterhin seinen Willen zu tun, dann ist das Freude. Ich werde nie mehr den Tag vergessen, als es mit Iris passiert war. Und ich bin mittwochsmorgens, donnerstagsmorgens spazieren gegangen. Und dann habe ich genau in dieser Richtung gebetet. Und damit begann eine Freude, die übernatürlich war. Dir zu dienen, Herr, Niemals möchte ich das lassen. Du gehst gute Wege und du hast das Recht. Und dann hat man eine Freude, die übernatürlich ist. Eine Freude am Herrn. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Lesen wir doch Nehemia, oder? Die Freude am Herrn, das ist meine Stärke. Nicht meine Stärke, seine Stärke. Und diese Freude ist unabhängig von allem anderen. Ich sage nicht, dass das leicht zu leben ist. Überhaupt nicht. Aber die Wahrheit steht. Die Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn, die Liebe zum Vater und dem Sohn, der Gehorsam, bewirken eine völlige Freude. Manchmal gilt es wieder neu. Sehen Sie an uns eine Freude, die Sie noch nie erlebt haben. Sehen Sie bei dir und bei mir eine Freude, die nicht von dieser Erde ist. Einen Frieden, der nicht von dieser Erde ist. Und gerade die schweren Zeiten sind die beste Gelegenheit dazu. Der Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, als Betrübter, aber immer fröhlich. Da könnte man wieder an Paulus sagen, Paulus, weißt du eigentlich, was du da schreibst? Und er schreibt es in dem Zusammenhang, wo er durch viel Leid gegangen ist, oder? Als Betrübter und immer fröhlich. Das ist doch ein Widerspruch. Als Betrübter und immer fröhlich. Wir Christen kennen traurige Stunden, bittere Stunden, aber wir kennen in dieser Zeit auch eine Freude, die übernatürlich ist. Nochmal ein Beispiel. Vor 25 Jahren habe ich die schwerste, absolut schwerste Stunde meines geistigen Lebens erlebt. Ich hatte in dieser Phase, das habe ich vor kurzem schon mal erwähnt, tatsächlich einen Weinkrampf. Ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Und es ging nicht nur 2 Minuten. Und dann erlebte ich die größte Freude, die ich bis jetzt, es war größer die Freude wie am Tag der Wiedergeburt. Eine Freude, die übernatürlich war. Und ich will nie mehr diesen Augenblick missen. Ich bin abends in eine Gebetsstunde gegangen, am Montagabend. Und als ich von der Gebetsstunde rausgehe, sagt ein Bruder zu mir, Wolfgang, wieso strahlst du so? Ich habe doch nicht gestrahlt. War das nicht das Wirken des Geistes? Aber was habe ich getan? Ich bin mit all meiner Not, habe ich mich hingeworfen vor Gott und habe zu ihm gebetet. Ich konnte damals kein Dankgebet sprechen. Aber ich wusste ganz genau, das kommt von ihm und sonst von niemand. Und das hat mich frei gemacht. Und daraus entstand plötzlich durch das Wirken des Geistes eine Freude, die übernatürlich ist. Natürlich sind diese Stürme schwer. Natürlich drücken sie uns nieder. Denn wir sind doch keine gefühllosen Buddhas, oder? Haben wir Gefühle? Ich hoffe doch. Ne? Wir fühlen den Schmerz. Das drückt uns nieder, das wirft uns hin. Überhaupt keine Frage. Das macht uns seelisch manchmal völlig fertig. Weil wir Situationen gar nicht verändern können. Wir sind niedergeschlagen. Wir sind dabei zu resignieren. Wir kennen Tränen, wir kennen Schmerzen. Aber genau in dieser Zeit schaffen wir es dann, zu ihm zu schauen. Im Aufblick zu Jesus. Der mir den Weg des Leidens in einem viel höheren Maße vorausgegangen ist. Und er ging diesen Weg des Leidens mit Freude im Blick auf die Zukunft. Das geht bei uns auch. Johannes Kapitel 16, Vers 22. So habt auch ihr nun Traurigkeit. Da steht's. Er sagt zu seinen Jüngern, so habt ihr nun Traurigkeit, richtig, korrekt. Jeder von uns kennt das. Ich werde euch aber wiedersehen. Und dann wird euer Herz sich freuen. Dann, in der Zukunft, wird es keine Traurigkeit mehr geben. Dann wird euer Herz sich freuen. Und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Wir wissen natürlich, er spricht hier natürlich in die Zukunft. Er sagt jetzt, wo er über diese Erde geht, solange ihr noch hier lebt, habt ihr Traurigkeit auch über euer eigenes Versagen, über eure Schwächen, aber auch über die Dinge, die ihr erlebt. Aber macht euch darüber keine Sorgen, das wird vorbei sein, wenn ihr in der Ewigkeit seid und dort werdet ihr Freude haben für alle Zeit. Wollen wir mal den Vers auch auf das Jetzt und Heute anwenden? Können wir das? Wie traurig sind wir manchmal über unsere körperlichen, seelischen und geistigen Versagen, ja? Wie sind wir manchmal gereizt und genervt, weil alles scheinbar schief läuft? Weil es nicht so ist, wie ich es gern hätte. Wie oft sind wir enttäuscht, gereizt, wütend, zornig, verbittert. Ich war schon verbittert. Ich hatte schon einen Hass in mir. Ja, warum? Obwohl ich dieses einmalige Erlebnis hatte, Freude, obwohl ich so geweint habe, kurze Zeit später wieder völlig versagt. Warum? Warum eigentlich? Warum war ich jetzt plötzlich zornig? Warum war ich wütend? Hier steht, ich werde euch wiedersehen. Ich werde euch wiedersehen. Der Zukunft. Was bedeutet das für jetzt? Er ist da. Ich könnte mit ihm Gemeinschaft haben. Wenn ich jetzt in dieser Phase, wo ich völlig falsch reagiert habe, wenn ich jetzt zu ihm treten würde, ihn wiedersehen würde in meinem Leid, würde sich etwas ändern. Aber wie schwer fällt es uns manchmal wirklich, genau in diesem Moment, wo ich Traurigkeit habe, wie schwer fällt es mir manchmal, ihn wiederzusehen. Ich renne überall hin, manchmal nur nicht zu ihm. Deshalb wäre es so wichtig, dass ich genau dann, wenn ich völlig verzweifelt bin, zu ihm komme und sage, Herr, ich kann nicht mehr. Ich bin völlig am Ende. Ich habe so versagt oder ich weiß überhaupt nicht, wie ich jetzt reagieren soll. Hilf mir! Ist das schwer? Das ist nicht schwer. Aber ich bin von Gott enttäuscht. Ja, wo war er denn jetzt gerade in der Situation? Wo war er jetzt? Warum hat er eigentlich das zugelassen? Kennt ihr das? Ich kenn's. Aber ich könnte jetzt eine Freude haben. Nicht an den Umständen, sondern an ihm. Wenn wir uns in unserer Traurigkeit ihm begegnen, verändern sich die Situationen außenrum vielleicht gar nicht. Aber in mir ändert sich etwas. Ich sehe etwas neu und begreife es neu. Er hält doch all diese Dinge in seiner Hand. In diesen geistigen Kämpfen ihm zu begegnen, das ist die Lösung. Zurückzukehren zu der Quelle der Freude. Diese Freude, die Quelle, die fließt. Und jetzt nochmal zurück zum Philipperbrief. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und wir haben vorhin in der Einleitung gehört, auf sein Wort zu hören. Hören wir mit geistigen Augen zu? Hören wir mit geistlichen Augen zu. Komm, da steht, freut euch im Herrn alle Zeit. Wir sollen uns nicht freuen am Gold und Silber dieser Welt. Und wenn wir uns an dem Reichtum dieser Welt erfreuen, wird es schwieriger, sich am Herrn zu erfreuen. Lesen wir dazu eine Bibelstelle. Hiob, Kapitel 22. Werfen wir die Dinge weg? Werfen wir die Dinge weg, die uns hindern, uns am Herrn erfreuen zu können? Hier steht im Hiob Kapitel 22, wirf das Gold in den Staub und das Ophir Gold zu den Steinen der Becher. So wird der Allmächtige dein Gold und dein erlesener Silber sein. Dann wirst du dich an dem Allmächtigen erfreuen und dein Angesicht zu Gott erheben. Genau. Wenn der Blick, ich glaube, der Markus hat es vorhin gebetet, wie oft ist der Beruf, der Reichtum dieser Welt, die Herrlichkeiten dieser Welt, sind manchmal so blendend, dass ich den Reichtum in Christus nicht mehr erkennen kann. Deshalb wirf die Dinge weg, freu dich am Herrn. Das heißt nicht, dass ich jetzt heimgehe und mein Sparbuch dann in den Ofen werfe, dass ich dann gar nichts mehr habe. Darum geht es doch gar nicht. Sondern wenn diese Dinge, egal was es auch sein mag, den Blick wegwenden von Christus, von seiner Herrlichkeit, dass er Gold und Silber ist, wenn die Freude am Herrn verloren geht, muss ich prüfen, woran liegt es denn? Was ist der Grund dafür? Freu dich nicht an deiner Gesundheit, an deiner Stärke, an deinen Gaben, an deinen Fähigkeiten. Freu dich nicht an den Herrlichkeiten dieser Welt. Freu dich nicht, dass deine Dienste so reich gesegnet sind. Freu dich nicht daran, dass deine Dienste so reich gesegnet sind. Es muss eine größere Freude geben. Lukas, Kapitel 10. Der Herr Jesus sagt zu seinen Jüngern hier, im Vers 20. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Nicht über eure Gaben, nicht über eure gesegneten Dienste. Freut euch darüber, dass ihr eine Ewigkeit beim Herrn habt. Das muss unsere Freude sein. Und das ist der Grund, warum ich zum Mahl komme. Weil ich mich so sehr freue, dass mein Name im Himmel angeschrieben ist, dass er für mich bezahlt hat. Das ist das, was ich nie mehr, gar nie mehr vergessen will. Und ich doch immer wieder vergesse. Mir hat es viele Jahre geholfen, immer wieder geholfen. Wenn ein Ungläubiger, gerade so ein Hauskreis, mich fragt, ja, warum glaubst du das alles? Lohnt sich das wirklich, was du da machst? Ist ja die Frage, oder? Eine unaussprechliche, ewige Freude beim Herrn sollte uns doch anspornen. Jetzt vor ihn zu treten, vor sein Angesicht und mich an ihm zu erfreuen. Alles unabhängig von den Umständen. Jakobus noch. Kapitel 1. Meine Brüder, Vers 2, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Freut euch in den Anfechtungen, in den Prüfungen. Also ich weiß nicht, ob wir, wenn es durch unten durchgeht, wenn alles schwer ist, plötzlich vollkommene Freude empfinden. Aber hier steht die Aufforderung, freut euch. Es soll wirklich lauter Freude bedeuten, weil ihr wisst doch ganz genau, dieser Weg, den Gott jetzt mit dir geht, es gibt bei uns keine Zufälle, keine Schicksalsschläge, es sind nicht die Menschen, die etwas tun oder irgendetwas. Gott hat ein so wunderbares Ziel. Er will dich und mich im Lauf des Lebens, solange ich auf dieser Erde bin, dich und mich umgestalten in das Bild seines Sohnes. Und dazu muss es durch Anfechtungen gehen, muss es durch schwere Zeiten gehen. Ich habe schon mal gesagt, ich habe 2 Steine auf dem Tisch liegen, bei mir am Schreibtisch, die liegen immer noch. Ein kantiger und ein runder. Ja, wie wird denn aus einem kantigen Stein ein runder? Es sind die Geschwister, an denen ich mich reibe und stoße, die mich ärgern und piesacken. Ist vielleicht mein eigener Ehepartner, meine eigenen Kinder. Damit der Stein rund wird. Deshalb freue ich mich, sollte ich mich freuen, in den Anfechtungen des Alltags. Aber wie oft, und ich sage es nochmal, versinke ich genau in diesem Moment im Selbstmitleid. Oh, habe ich so schwer. So schwer wie ich hat es niemand. Glaubt ihr mir das? Ja, ich hoffe, ihr glaubt mir das. So schwer wie ich hat es niemand. So denkt man doch manchmal, ne? Aber wir sollten uns freuen in diesem Moment. Jetzt ist der Herr dabei, ein wunderbares Werk zu tun. Er will, dass ich demütiger werde, dass ich sanftmütiger werde, dass ich langmütiger werde. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den letzten Vers erinnert. Das ist gar nicht so einfach, ne? Den Unordentlichen zurechtzuweisen und den Kleinmütigen zu trösten. Dazu muss ich erstmal verändert werden, damit ich das im Namen des Herrn tun kann. Ist doch keine Frage, oder? Ist das möglich? Das, was hier steht, ist die Zurüstung. Und wisst ihr, was für eine Frucht daraus entsteht? Wenn ich die Anfechtungen mit Freude erdulde, dann wird standhaftes Ausharren bewirkt, der Glaube wird fester werden. Und darauf steht etwas so Wunderbares, eine wunderbare Verheißung. Vers 12, glückselig ist der Mann, der die Anfechtungen erduldet, erträgt, drunten bleibt. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Lieben wir den Herrn, dann freuen wir uns am Herrn und dann sind wir bereit, seine Wege zu gehen und ja zu sagen, du darfst diesen Weg mit uns gehen, so gehen. Noch 1. Petrus 4, es ist völlig Normalität, dass es durch schwere Zeiten geht, aber dadurch braucht die Freude niemals verloren gehen. Vers 12. Kapitel 4, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an Leiden des Christus, freut euch. Wenn ich durch die Leiden gehe des Christus, freue dich, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen. Freut euch, wenn ihr um des Namens des Christus willen leiden dürft. Denn vor euch liegt eine Herrlichkeit, wo ihr euch jubelnd freuen könnt. Eines Tages wird diese Freude nie mehr aufhören. Eines Tages wird diese Freude nie mehr getrübt werden. Eines Tages wird alle Traurigkeit vorbei sein. Aber solange wir auf der Erde sind, muss es sein, dass wir leiden, dass wir traurig sind, dass wir niedergeschlagen sind. Es muss sein. Ich lese eine letzte Stelle. 1. Petrus, Kapitel 1. Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durch Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Wir danken für die Wiedergeburt. Wir loben ihn, dass er uns durch seine große Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung für die Ewigkeit. Und er hat uns damit ein Erbe versprochen, ein unvergängliches, ein unbeflecktes und unverweltliches Erbe, das ist im Himmel aufbewahrt für uns. Und darüber werden wir uns jubeln freuen. Aber noch sind wir auf der Erde. Noch führt er uns durch Anfechtungen und deshalb sind wir traurig. Dadurch kann sich der Glaube bewähren und dadurch zeigt sich, dass wir ihn lieben. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn gar nicht gesehen habt. An ihn glauben wir, obwohl wir ihn jetzt nicht sehen. Das Glaube. Aber über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher Freude. Aber wir können uns jetzt und hier schon ständig jubelnd freuen, weil die Quelle fließt, der Heilige Geist wirkt. Und es ist nur die Frage, wie ich auf diese Situationen reagiere. Die Quelle der vollkommenen Freude ist vorhanden. Ich lese nochmal Vers 8. Obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Das ist die Zukunft, die auf uns wartet. Das ist die Ewigkeit, wo alles Sündige, alles Bittere, alles Schmerzliche völlig vorbei sein wird. Aber wir leben noch jetzt. Und jetzt sollten wir uns freuen darüber, dass er unseren Glauben in Anfechtungen bringt, damit wir wachsen können und Christus ähnlicher werden. Und deshalb gibt es niemals, zu keinem Augenblick, einen Moment, wo wir uns nicht im Herrn freuen könnten, wenn wir vor sein Angesicht treten, wenn wir zu ihm zurückkehren, wenn wir aufhören zu murren und zu klagen, wenn wir aufhören zu denken, oh, hab ich so schwer. Was hindert uns, diese Freude im Herrn auszuleben? Ja, nur unser eigenes Ich. Nur unser eigenes Ich. Und ich schließe es ab damit, auch wenn wir Freude im Herrn haben, dürfen wir weinen. Dürfen wir traurig sein. Man darf es uns ansehen, das ist doch kein Problem. Ich bin froh, dass ich kein Schauspieler bin. Ihr merkt, dass ich manchmal niedergeschlagen bin und traurig da reinblicke. Aber ich hoffe, ihr seht auch manchmal, dass ich mich freue. Und ich habe mich heute Morgen so gefreut, hier beim Mahl wieder auf den Herrn blicken zu können. Und jetzt hier im Wort Gottes ihn sehen zu können. Freuen wir uns morgen früh wieder, wenn wir das Wort Gottes aufschlagen, weil wir von ihm lesen, weil wir ihn sehen in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit. Amen.